sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena, wie geht es dir?
Mir geht es gut. Wie geht es dir und vor allem, wo bist du? Ich weiß, wo du bist, aber erzähl doch einfach nochmal, wo du bist und warum.
Ich bin gerade in Wiesbaden und sitze in einem Hotelzimmer. Ich bin in Wiesbaden, weil hier das Deutsche Fernsehkrimi-Festival 2025 stattfindet und die Verfilmung des Danowski-Romans Neunauge heute Abend hier Premiere hat und im Wettbewerb stattfindet. Läuft.
Sehr Regie cool.
Jonas Grosch, Buch Anna Tebbe, nach dem gleichnamigen Roman von Mohr. Ja, das ist super. Irgendwie total schön. Ich freue mich da super drauf. Ist für mich auch die Gelegenheit, in deine Heimatstadt zurückzukehren, fühlst sozusagen.
Fühlst du meinen Geist, wie er noch also, durch die Straßen und Alleen Wiesbadens,
also ich würde sagen,
Wiesbaden wandelt?
Das inoffizielle Stadtmotto von Wiesbaden ist, sie fehlt.
Ja, allerdings. Aber Wiesbaden ist hat ein gespaltenes Verhältnis zu seinen großen Söhnen und Töchtern, kann man nicht anders sagen. Also ja. Die andere große Tochter der Stadt ist ja Christina Schröder, die CDU-Politikerin, unsere ehemalige und vielleicht wieder zukünftige Familienministerin.
Er lachte nervös.
Und ich, und mal gucken, nach wem von uns beiden zuerst eine Sackgasse benannt wird.
Oder? Naja, ich würde mal sagen, one size fits all, die Schrödergasse, könnt ihr gucken. Ja,
vielleicht gibt's sie längst und man hat uns noch nicht eingeladen.
Ja, also für mich ist es, ich spüre es, ein weiterer Grund, glaube ich, von Seelenverwandtschaft, weil ich bin ja in Koblenz geboren, das ist, wie du schon mir erklärt hast, relativ weit entfernt. Aber meine Großmutter hat hier in der Nähe halt, also in Koblenz gewohnt und meine ganze Verwandtschaft mütterlicherseits, obwohl wir eigentlich alle aus Berlin kommen, sind auch nicht mehr dann so richtig. Meine Mutter ist wieder nach Berlin zurückgegangen, aber mein Onkel lebt in Eltville, meine Cousins leben im Rheingau. Und das ist für mich hier schon so ein bisschen, es ist schon wirklich ein Stück sehr intensive westdeutsche Heimat, muss ich sagen. Und es ist eine so spezifisch westdeutsche Stadt. Würdest du mir da zustimmen? Also es ist einfach wirklich sowas von anders. Also der Vibe, selbst als ich finde es total faszinierend. Ich halte mich hier gerne auf. Ich finde es schön, hier rumzulaufen. Aber es ist so richtig es macht auf mich den Eindruck einer Stadt, die schon auch so in sich abgeschlossen und die sich selbst so ein bisschen genug ist. Kann das sein, so irgendwie?
Ja, total. Es ist eine sehr wohlhabende Stadt mit sehr wohlhabenden Bewohnern. Es ist eine Stadt, die wenig zerbombt wurde im Krieg, mit noch relativ viel ganz hübscher Altbausubstanz. Unter anderem deshalb, weil die Amerikaner relativ schnell beschlossen haben, da eine große Air Force Base hinzubauen. Und es gibt auch in Wiesbaden eine Straße, wo sehr viele Amerikaner wohnen und die sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie so eine amerikanische Serie. Also auch mit dieser sehr spezifischen Straße, kleiner Grünstreifen, Gehweg, Vorgarten und dahinter Häuser. Und um Weihnachten rum sind wir da immerhin gefahren, weil die dann auch sehr amerikanisch erleuchtet waren und wir das natürlich super crazy fanden.
Und du hast mir gestern noch geschrieben, dass du hoffst oder ich soll aufpassen, dass ich nicht einer reichen Bankierswitwe in die Hände falle in Wiesbaden. Mhm. Ich wollte fragen, wo muss ich mich denn da hinstellen? Also
Ich bin jetzt hier
16, 18 Stunden und bisher ist nichts passiert. Okay, ich gehe nachher nochmal raus. Ja, und halte
vielleicht,
die Augen
vielleicht
offen.
Geh mal vielleicht nicht duschen, vielleicht musst du deine körpereigenen Pheromone noch ein bisschen, wasch die mal nicht ab, die finden dich, die reichen Bankerwitwen.
Zu spät.
Ja, na gut, okay.
Also was mir außerordentlich gut gefallen hat, ich dachte wirklich, wäre einiges gewöhnt. Ich bin ja in Hamburg jahrelang zu dem Optiker Seegang gegangen. also See, S-E-H, aber halt Seegang wegen Sehen, verstehst du, ein Optiker?
Ja, ah, okay, ja, gut, dass du es schon mal erklärst, ja.
Und ich habe hier in Wiesbaden heute Morgen bei meinem Morgenspaziergang einen Optiker mit dem Namen Neuseeland gesehen und irgendwie, ich dachte wirklich, ich hätte alles schon, ich dachte wirklich, ich würde alles kennen, aber das ist so naheliegend und das, finde ich, kennzeichnet ja auch ein gelungenes Wortspiel, dass man in dem Moment denkt, das war so naheliegend und so offensichtlich und da hätte man schon so lange drauf kommen können, dass es dann so einen gewissen Erleichterungseffekt hat. Weißt du, ich habe da richtig gestrahlt, als ich das gesehen habe. Neuseeland.
Ja, ich meine, Wiesbaden bringt einfach so die Kreativität zum Leuchten. So ist es mir ja auch gegangen. Ich meine, es ist die Stadt, die mich geformt und geprägt und geprägt hat, wenn du so willst. Ja.
Ja, das ist nicht wie in Berlin, wo dann Optiker irgendwie Uschis Glotzbude oder Pupsburger Augenkiste oder so heißen. Nee, das ist hier einfach nochmal anders. Ja, also das ist geschmackvoll irgendwie. Mir hat es außerordentlich gut gefallen.
Ach Mann, ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du quasi, natürlich nicht wirklich, aber irgendwie ja doch auf meinen Spuren wandelst und mach weiter so.
Du bist in Wiesbaden zur Schule gegangen, oder?
Ja, genau, ich bin in Wiesbaden zur Schule gegangen, aber ich bin in einem Dorf, also 20 Minuten von Wiesbaden entfernt, aufgewachsen.
Und auf welche Schule bist du gegangen, wenn ich ganz kurz nochmal fragen darf, oder ist es hier? Doch, das erzählst du mir jetzt kurz, bitte. Dann gehe ich da nämlich nochmal vorbei.
Kannst du gerne machen. Das ist das Dilthey-Gymnasium. Das humanistische Gymnasium, altsprachliche humanistische Gymnasium in Wiesbaden, genau wie Christina Schröder und Felix Enslin, der Sohn von Gudrun Enslin. Also
Sylter-Gymnasium?
Da. Das Dilthey-Gymnasium.
Dilthey, okay, ich dachte schon, Alter, was ist jetzt los? Ja. Sehr schön, das gucke ich mir nochmal an.
Ja, das ist sehr spektakulär, das ist ein richtig schöner grauer Plattenbau, kannst hier mal reinzwiebeln.
Ja,
guck mal, ob da eine Plakette hängt mit meinem Namen dran. Also ich meine, wenigstens da könnte man natürlich.
Ich bin hier an verschiedenen Gravurgeschäften vorbeigekommen. ich klemme mir sicherheitshalber eine unter den Arm und bringe eine mit.
Ja, das finde ich sehr, sehr gut.
Du, wo sehr wir gerade über Im Plaketten Grunde, und oh, Entschuldigung, nee, du wolltest was sagen.
Ich wollte genau, das ist genau der Segway, den ich jetzt auch nehmen wollte. Deswegen mach einfach weiter.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass am 2. April, das ist in 2-3 Wochen ungefähr, in Berlin im Pfefferberg-Theater die Buchpremiere von meinem neuen Roman Disco stattfinden wird. Yes. Es gibt, glaube ich, noch Karten und du wirst diese Veranstaltung, das ist eigentlich der Hauptbestandteil dieser Nachricht, du wirst diese Veranstaltung moderieren.
Yeah.
Und ich persönlich freue mich dann immer besonders, wenn, also Buchkäuferin, ja, okay, auch toll, aber ich freue mich immer besonders, wenn sexy und bodenständig HörerInnen da auftauchen, sage ich dir ganz offen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja. Doch, auch für beides brenne ich und beides begeistert mich und freue mich schon, da ganz viele von euch zu sehen.
Wir haben eigentlich immer, wenn ein Buch von dir oder von mir erschienen ist, eine Podcast-Folge darüber gemacht. Mhm. Ich weiß aber in diesem Fall gar nicht so genau, ob wir das überhaupt machen werden, oder? Darum sollten wir das vielleicht alles live besprechen.
Ich denke auch, wer was erfahren möchte über dieses Buch, muss zu deiner Premiere kommen, auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Ich habe schon eine erste Reaktion auf das Buch bekommen von einer professionellen Leserin. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie, also durch die Verkürzung entsteht der Eindruck, dass das eine sehr kritische Reaktion gewesen wäre. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich hauptsächlich durch die Verkürzung. Und zwar fiel das Wort gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und da habe ich dann auch gleich gedacht, da sind wir eigentlich schon mitten in unserem heutigen Thema, nämlich
guter
sozusagen. Guter
Blurb bei Gelegenheit mal.
Absolut, ja. Ist auch eine gute Absenderin, also vielleicht hole ich da nochmal die Erlaubnis ein, ob ich das als Banderole, ob der Verlag das vielleicht als Banderole nachdrucken kann. Wir sprechen heute Thema Geschmack, Thema Plaketten und so weiter und so fort. Wir sprechen heute über die Kategorisierung von Literatur und was das mit uns macht, also von Sachen, die wir geschrieben haben, nämlich entweder in Literatur oder in Unterhaltung oder an irgendwas dazwischen. Und da habe ich nämlich dann auch so gedacht, ah, das ist interessant. Also, weil ich bei Disco auch wieder so das Gefühl habe, ich müsste vielleicht eine Meinung dazu haben oder vielleicht haben Menschen eine Meinung dazu, ob das eher Unterhaltung oder eher Literatur ist. Ich versuche mich zwar von solchen Dingen frei zu machen, aber gestern habe ich dann doch wieder gedacht, das Wort gewöhnungsbedürftig den Stil betreffend wäre vielleicht gar nicht gefallen, wenn das Buch nicht so ein bisschen so herkommen würde wie ein Unterhaltungsroman. Aber ich weiß es gar nicht so genau. Ich merke nur, das ganze Thema beschäftigt mich immer mal wieder.
Du meinst, dass gewöhnungsbedürftig quasi eigentlich ein Marker wäre dafür, dass es eher Upmarket-Literatur ist und eben keine?
Ich meine damit, dass du dich gar nicht als Leserin, ich glaube, wenn du Unterhaltung erwartest, dann möchtest du, ich lese mal kurz was vor, was ein Kollege, wir haben mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen gesprochen über dieses Thema und ehrlich gesagt habe ich da auch so ein bisschen Angst, dass ich das Material nicht so richtig organisiert kriege. Ich fand es sehr interessant, dass ein Kollege, der Verlagslektor ist, bei manchen sagen wir die Namen, bei manchen nicht, der hat gesagt, auf die Frage, ob es eigentlich irgendwie so eine Art offizielle Unterscheidung zwischen Literatur und Unterhaltung gibt, dass er glaubt, es gibt kategoriale Unterschiede, nicht in der Qualität, sondern der Zweckbestimmung. Literatur soll Lesende erfreuen, indem sie Erwartungshorizonte überschreitet. Unterhaltung soll im Wesentlichen Erwartungen erfüllen. Dann schreibt er, aber während ich das schreibe, merke ich schon, dass sich zwischen diesen Lagern alle möglichen Mischformen denken lassen. Also willkommen in der Unübersichtlichkeit und so weiter und so fort. Aber das meine ich mit diesem gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn du dich von vornherein darauf einlässt, dass Erwartungshorizonte wahrscheinlich überschritten werden und dass der Erzählstil oder die Erzählposition eher unvertraut ist, dann fällt dir gar nicht auf, dass du dich daran gewöhnen musst, sondern du gehst sozusagen gleich mit der Erwartung heran. Weißt du, dass was passieren wird, woran du dich gewöhnen kannst?
Das, wie so ein Buch verpackt ist, was für ein Cover draufkommt, welchen Titel es hat, in welchem Programm es läuft, wie es vor allem dann bei den großen Buchhandelsketten platziert wird, wie die VertreterInnen, wenn sie in die Buchhandlungen gehen, das Buch präsentieren, das bestimmt natürlich dann vor allem, mit welcher Erwartung man rangeht an so ein Buch und ob sich das einlöst oder nicht.
Genau, hundertprozentig, absolut, klar. Und ich merke nur aber, dass ich als, also man kann das sicher völlig vom Leibe halten, aber ich merke, dass ich als Autor doch immer wieder, ich hoffe immer mehr, das ist auch so die Tendenz, die sich, glaube ich, abzeichnet, aber ich merke, dass ich doch sehr hoffe, dass diese Unterscheidung sich irgendwie auflösen. Beschäftigt dich das Thema eigentlich überhaupt? Bist du, siehst du dich hundertprozentig als entspannte Unterhaltungsautorin? Fühlst du dich keiner Kategorie zugehörig? Fühlst du dich diesen vielen, vielen Mischformen, die es dazwischen gibt oder diesem eigentlich wunderschönen Niemandsland und Niemandsfrauland irgendwie zugehörig ist, oder redest du über das Thema hauptsächlich, weil es mich interessiert?
Nee, mich beschäftigt das auch. Ich finde vor allem spannend, dass in dieser Unterscheidung zwischen Literatur und Unterhaltung immer so viel Enttäuschungspotenzial steckt auf allen Seiten und auch auf der Seite der AutorInnen irgendwie. Und ich für mich persönlich bin sehr gerne Unterhaltungsschriftstellerin. Guck mal, jetzt habe ich Schriftstellerin gesagt. Mhm. Ich finde ja schon die Tatsache, dass wir jetzt uns langsam ranwanzen an diese Selbstbezeichnung.
Total, ja.
Ist ja schon mal bemerkenswert. Ich finde sehr gerne in der Unterhaltung statt. Auch in meinem Verlag bin ich sehr glücklich, im Unterhaltungsprogramm zu laufen. Ich bin ganz erleichtert, nicht wirklich quasi im Feuilleton bestehen zu müssen. Und ich finde ja eher so ein bisschen unterschätzt werden immer gar nicht so schlecht. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich unterschätzt werde. Aber ich finde, wenn ein Buch quasi als Unterhaltung daherkommt und dann vielleicht ein kleines bisschen mehr einlöst als die Erwartung, die man daran hat, ist ja eigentlich, finde ich eigentlich immer positiv.
Das geht mir auf alle Fälle auch so. Für mich ist es tatsächlich immer so ein bisschen mit einer Sorge verbunden, dass vielleicht andere enttäuscht werden. Also ich habe dir letztes Jahr, wir sind eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich im November in Berlin, in der größten, eigentlich so der Zentral Stadtbücherei in Kreuzberg am Halleschen Ufer war, in der Amerika-Gedenkbibliothek, an einem Sonntag, wo ich einen ruhigen Ort zum Schreiben und zum Arbeiten gesucht habe, weil eine Verabredung ausgefallen ist. Die AGB am Sonntagnachmittag ist kein ruhiger Ort zum Schreiben. Es ist aber ein herrlicher Ort, weil man sieht, wie eine Stadtbücherei, so eine Art Gemeindezentrum, Kulturfabrik, Jugendfreizeitheim und alles auf einmal sein kann. Also ich finde es wirklich richtig fantastisch und habe dann auch, weil ich mich da so ein bisschen habe treiben lassen, natürlich angefangen, mein Buch und dein Buch zu suchen, weil ich nämlich auch dann einen Sitzplatz gefunden habe in der Nähe der großen Regale Deutsche Literatur seit 1945. Oder 1990, weiß ich nicht mehr genau. Und da habe ich gedacht, ah, okay, klar. Ich dachte, das wäre halt so eine ganz, das wäre so wie, du hast mir auch mal so ein Foto geschickt, im Flugzeug gibt es immer, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, im Sitz vor einem dieses Fach, wo halt wirklich nur wo wirklich nur die Speisekarte und die Bordzeitschrift und das Rettungsfaltblatt drin sein soll. Und da steht Literature Only, also man soll da halt keine Kekse reintun und so. Ich dachte halt, deutsche Literatur seit 1990 wäre ein Überbegriff für gedruckte Sachen, die nicht 1000 ganz legale Steuertricks sind. Und habe dann erst mein Buch, die Architektin und dann deine Bücher in diesen Regalen gesucht. Und weil ich erst meine tauchten nicht auf, und dann habe ich gedacht, okay, da ist es schon ein bisschen verletzend, dass in der größten Büchereistadt, in der ich aufgewachsen bin und über die ich verschiedene Bücher geschrieben habe, meine Bücher nicht sind. Aber Alenas werden ja bestimmt hier sein. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann nach einer Weile begriffen, dass es auch noch Regale gibt, die einfach nur Unterhaltung heißen und dass da unsere Bücher halt sehr wohl drin stehen. Und das war halt so einmal, weißt du, wirklich unter dem ganz harten Brennglas, dass da wirklich da sitzt eine oder zwei oder drei Personen, ich glaube nicht, dass es eine ganze Kommission gibt, in der Akquise von Neuexemplaren, die haben die Bücher wahrscheinlich ganz kurz in der Hand und tun die dann in den linken oder in den rechten Stapel. Und als ich dann ich habe dann einfach so gedacht, oh, es macht mir ein bisschen Sorge, weil ich glaube, dass die Leute, die an dem Unterhaltungsregal stehen und wo lauter total fantastische Unterhaltungsbücher stehen, ich habe dann immer so ein bisschen die Sorge, dass die vielleicht enttäuscht sind, wenn sie zum Beispiel ein Buch wie Die Architektin oder Disco in die Hand nehmen und es dann gar nicht so wahnsinnig unterhaltsam ist, weil halt viele Erwartungen, die man an Unterhaltung hat, weiß ich nicht, super sympathische Hauptfigur, super nachvollziehbare Psychologie, bestimmte Plotpoints, an denen die Geschichte sich weiterentwickelt, überhaupt Charakterentwicklung der Hauptfiguren und so, die werden halt gar nicht erfüllt. Und ich mache mir dann eher so Sorgen um die LeserInnen und natürlich auch dann mittelbar Sorgen, dass sie halt beim nächsten Mal sagen werden, nee, also der Typ hat mich ja letztes Mal schon nicht unterhalten. Verstehst, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber was mich interessiert ist, ob da für dich auch ein Schmerz ist. Also ob es dich ein bisschen kränkt.
In dem Fall fand ich es eher, also mein Autorenleben ist wirklich super geprägt, so wie manchmal so, es gibt so Elternsätze, die einen prägen, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, weil es ist... ist mal nicht so, ist vielleicht zu dark, aber zu mir hat ja mal einer meiner ersten Lektoren, für den ich versucht habe, einen Roman zu schreiben, hat mehrere Versuche von mir mit der Formulierung abgelehnt. Das ist für Unterhaltung zu spitz und für Literatur zu breit. Mhm. Und ich bin, irgendwie habe ich das so verinnerlicht, dass das für mich zum Kern meines meines Selbstverständnisses als Autor geworden ist, dass ich weder das eine noch das andere bin. Insofern ist es keine Kränkung mehr für mich, aber es dann so krass nochmal zu sehen, ich habe dann wirklich gedacht, ja, komischerweise wäre es mir doch dann irgendwie lieber, wenn es diese Unterscheidung, also wenn da einfach stehen würde, deutsche Romane und Kurzgeschichten seit 1990, und dann kann man halt selber entscheiden, ob man eigentlich findet, dass, ja, also was, also dass man sozusagen die Entscheidung auf der Grundlage des einzelnen Buches dann trifft als Buchsuchende, als Leserin in der Bibliothek. Aber mir ist auch klar, dass das total unrealistisch ist.
Ja, also ich meine, es ist ja so, dass diese Grenzen aufweichen. Also alle Leute, die wir dazu befragt haben, ich habe unter anderem meinen lieben Freund Timothy Sonderhüsken befragt, der hier auch namentlich genannt werden darf. Erstens hat er viele, viele Jahre Verlagserfahrung, und zweitens hat er einen ganz tollen Instagram-Account, wo er Bücher beschrift. Den tun wir auf jeden Fall in die Shownotes. Jedenfalls hat der auf die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Literatur und Unterhaltung und wer bestimmt diesen Unterschied, eigentlich sehr lang ausgeholt. Ist überhaupt, glaube ich, interessant, weil ich glaube, auch deine Quellen haben wirklich sehr, sehr viel zu sagen gehabt, ja, dazu.
Ja.
Und er meinte, naja, es ist halt so, es gibt im Grunde drei Kategorien bei Verlagen. Es gibt Commercial, das ist eigentlich ziemlich leicht zu umreißen, was es ist. Das ist halt meine kleine Alpaka-Farm auf Amrum oder Kriminalliteratur, Romance, also Sachen, die sehr, sehr klar Genre-Konventionen entsprechen. Und dann gibt es Upmarket Literary, also quasi die ernsthafte Literatur. Ich sag jetzt mal Sascha Stanisic zum Beispiel. Und dann gibt es halt alles dazwischen, also das, wo wir uns drin bewegen, und diese Grenzen sind total fließend und die sind auch total willkürlich, weil sie eben ganz oft davon abhängen, sagt Tim, wie ein Verlag beschließt, in welchem Programm, in welchem Imprint das Buch die besten Chancen hat, wahrgenommen zu werden. Und manchmal fängt es halt schon viel früher an, dass zum Beispiel ein Agent oder eine Agentin sich überlegt, an welchen Lektor, welche Lektorin innerhalb eines Verlages ein Manuskript gegeben wird. Und dann kommt es darauf an, wie das verpackt wird. Ob man zum Beispiel ein heiteres Sommerbuch ein bisschen literarischer ausstattet und vermarktet, weil man denkt, das könnte sozusagen auch in diesem Markt eine gute Chance haben. Oder ob man was eigentlich ein bisschen literarischer ist, ein bisschen quasi downgraded von der Verpackung, weil man das Gefühl hat, das könnte auch sozusagen in der Breite des Markts seine LeserInnen finden. Also das ist überhaupt nicht so klar zu benennen und zu bestimmen, was da genau was ist, und kann sich halt auch immer ändern.
Ja, ich fand es auch echt sehr interessant, dass eine Kollegin, die ich gefragt habe, die sowohl als Agentin gearbeitet hat, als auch als Lektorin, das auch bestätigt und auch sagt, dass es durchaus sein kann, dass eine Agentur versucht, sie hat es genannt, vorauszusehen, ob ein Verlag das Buch, also in welcher Kategorie ein Verlag das Manuskript einordnen würde, und sich dann deshalb natürlich an den entsprechenden Verlag wendet. Das ist aber durchaus dann erst in Anführungszeichen entschieden wird, ob es Literatur, Unterhaltung oder irgendwas anderes ist, je nachdem, wie es dem Verlag halt ins Programm passt. Und da ist natürlich dann durchaus dieses Element der Enttäuschung, glaube ich, für viele KollegInnen, wenn man vielleicht den Eindruck hatte, man hätte Literatur geschrieben und dann findet man sich im Verlag in einem anderen Programm wieder. Das heißt, diese Entscheidungsprozesse sind sehr weit von einem selbst als Autorin entfernt, und dessen muss man sich, glaube ich, einfach immer extrem bewusst sein, dass man eigentlich ganz wenig Einfluss nur darauf hat, wie das Buch wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, schon auch ein, also ich würde in meinem Fall nicht von einer Kränkung sprechen, aber es fällt mir schon schwer, die Kontrolle darüber abzugeben, wie meine Texte wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist aber natürlich etwas, was man in dem Moment, wo man den ersten Satz geschrieben hat, muss man ja eigentlich bereit sein, die Kontrolle über die Wahrnehmung der eigenen Texte abzugeben. Aber das fällt mir persönlich nicht so ganz leicht.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass dem einen halt einfach irgendwie auf eine Art viel mehr kulturelles, also Kapital zugesprochen wird, dass das eine irgendwie bei uns immer noch als deutlich wertvoller und werthaltiger betrachtet wird, obwohl es ganz oft, sagen wir mal, was die kommerzielle Seite betrifft, also die Frage, wie viel Geld wird eigentlich damit verdient, ja umgekehrt ist. Also die sozusagen das Geld wird in den Verlagen der Genre-Literatur verdient und mit Fantasy und mit Romance und wenn es gut läuft, halt auch mal mit Upmarket Entertainment und in aller Regel nicht unbedingt mit dem, was im Feuilleton Literaturprogramm läuft.
Also die gleiche Kollegin hat auch gesagt, dass es aus ihrer Sicht ganz viel mit Klassenbewusstsein zu tun hat, also mit dem Wunsch nach Distinktion, dieses Gefühl, das eine wäre besser als das andere. Wir, schreibt sie, im deutschsprachigen Raum sprechen ja schon immer auch noch von oben und unten, wobei Literatur immer oben ist und die Unterhaltung immer unten. Und mit allem, was den beiden so zugeschrieben wird, Literatur ist für von intelligenten Leuten bildungsbürgerlich, ernsthaft, relevant, Unterhaltung, Lesen, Schreiben können auch nicht so intelligente Leute, das ist nicht so schwer, das kann ja jeder und so weiter. Das ist, glaube ich, schon, also ich glaube, man muss wirklich ganz deutlich dieses Wort Distinktion, Klassenbewusstsein und so weiter, also da findet das so ein Dünkel statt. Und es ist interessant, was du gerade gesagt hast, weil eine Verlagslektorin auf Zora Lit in der Genossenschaft, wo man auch auf der entsprechenden App sich ein bisschen austauschen kann, habe ich diese Frage auch aufgeworfen. Und eine Lektorin, Maria Meyer von Ecke und Nagel und Kimche, hat auch genau das geschrieben, dass die, was du gerade am Ende gesagt hast, inzwischen wissen alle, wer mehr Geld macht. Das Genre finanziert die Literatur im Verlag, also sind die Machtverhältnisse wieder ausgeglichen. Aber es ist schon, ich möchte mal das Ganze, ich lese mal das ganze Zitat von Maria Meyer vor. Mhm. Das war eine Antwort auf Tatjana von der Weg, die Autorin, ist ihr Debütroman Die Welt vor den Fenstern, ist glaube ich vor 2 oder 3 Jahren erschienen. Und Tatjana schreibt sowas, sagt was ganz, drückt glaube ich auch so unsere Empfindung so ein bisschen aus. Ich verstehe die Unterscheidung in den Extremen, also Groschenromane versus Surkamp-Texte. Aber es gibt, finde ich, ziemlich großes Zwischenfeld, bei dem die Unterhaltung inzwischen ein ziemlich großes Zwischenfeld, bei dem die Unterteilung irgendwie willkürlich wird. Unterhaltende Literatur, sprachlich feine Unterhaltung, Upmarket, Commercial und so weiter oder einfach Texte, die auf mehreren Ebenen gut sind. Ich mag jedenfalls diese Texte am liebsten und fühle mich immer geehrt, wenn ich so ein Zwischenlabel für einen Text von irgendjemandem bekomme. Und das muss ich sagen, das geht mir schon auch so. Also damals fand ich das vernichtend, was dieser Lektor zu mir gesagt hat, weil es einfach auch bedeutet hat, dass 3 Romanprojekte von mir in der Versenkung verschwunden sind. Inzwischen finde ich dieses Zwischenlabel zu breit für Literatur und zu spitz für Unterhaltung eigentlich irgendwie voll gut. Und jetzt noch mal ganz kurz ein Blick in den Maschinenraum, also die Arbeit der Lektorin Maria Meyer, die sagt, als Lektorin muss ich ganz selbstverständlich zwischen Literatur und Unterhaltung Genre unterscheiden. Wenn ich Texte im Verlag vorstelle, für den Buchhandel, in der Kommunikation mit Agenturen, man muss ja leider irgendwie marktrelevant über Texte sprechen können. Dabei musste ich allerdings schon oft feststellen, dass es je nachdem, mit wem man spricht, Lektorat, Vertrieb, Marketing, selbst im Verlag, teils unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was eigentlich Literatur ausmacht. Hm. Und ja, die Grenze zur Unterhaltung verschwimmt auch immer mehr. Sie spricht auch vom Bildungsdünkel, aber alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, hatten ganz viele Beispiele dafür, dass in den letzten Jahren gerade ganz oft so Titel erfolgreich waren, vor allem auf der Hardcover-Bestsellerliste, die eigentlich weder klar der Unterhaltung noch klar der Literatur zuordnenbar sind. Und das ist ja irgendwie, also eigentlich ist das total schön, aber es führt halt nicht dazu, dass die AGB diese strenge Unterteilung weiter hat und damit eigentlich die Ausleihhände von Millionen von BerlinerInnen lenkt.
Ja, aber ich meine, die AGB, da ist ja nicht einer und liest diese ganzen Bücher und entscheidet dann, ist das jetzt das eine oder das andere, sondern die gucken halt, in welchem Verlagsprogramm ist es gelaufen oder in welchem Verlag ist es gelaufen und sortieren das halt dementsprechend ein.
Ich möchte eigentlich, dass wir sind ja jetzt nicht so der Recherche-Podcast Nummer 1. Ja. Also da gibt es in Deutschland andere Podcasts. Sonst hätte man ja auch mal, also ich meine, wir sind ja beide
aus... Wir hätten mal bei der AGB fragen können, wieso zur Hölle.
Wir sind beide ausgebildete Journalistinnen.
Ich stehe gerne in der Unterhaltung. Ich bin ungern von dir getrennt, das weißt du. Ich möchte immer, ich meine, R und S ist ja auch nicht weit voneinander entfernt. Ich möchte immer an deiner Seite stehen, auch du, in der AGB. Aber das, wenn es für dich irgendwie was lösen würde, dann würde ich auch eine Petition aussetzen, dass du in die Literatur nach 45 wanderst und ich alleine zurückbleibe in der Unterhaltung.
Womöglich sogar einen offenen Brief.
Oder sowas, ja, genau.
Ja, sagen wir mal so, wenn uns jemand von der AGB zuhört, was ich nicht glaube, dann freuen wir uns über eine Nachricht, über unsere Social-Media-Kanäle.
Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht genug kriminelle Energie hattest, um einfach unsere beiden Bücher zu nehmen oder zumindest dein eigenes uns einfach richtig einzusortieren.
Die haben ja hinten dann so ein Signatursiegelaufkleber und irgendwie, das hätte nicht gepasst. Ich kann das ging nicht. Und ich habe dir, glaube ich, damals auch sogar ein Foto geschickt, weil es ist genau wie du sagst, also man hat Rita und Schröder dann in einem... Ja, konnte man auf einen Blick erkennen und wir stehen zusammen, nicht auf einem Regalbrett, aber zumindest in einem auf einem Regal Quadratmeter oder so. Und klar, das hat mich natürlich auch total gefreut. Ja.
Ich finde aber trotzdem nochmal interessant, wie diese, also das geht ja in beide Richtungen, ja. Ich meine, die ernsthafte Literatur, für die gibt's halt auch so bestimmte, die wird im Feuilleton besprochen, die wird im Deutschlandfunk besprochen, für die gibt's Preise, man kann Preise mit so, Literaturpreise mit sowas gewinnen. Und die Unterhaltung findet halt in der Öffentlichkeit woanders statt. Also die wird dann halt in der Brigitte empfohlen und landet auf Bestsellerlisten. Und die richtigen Literatur-Geeks rümpfen ja auch immer so ein bisschen die Nase über diesen Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Mhm. Also ich habe auch schon mit Buchhändlern gesprochen, die halt immer abpiddeln von den Büchern. Und ich so, Moment mal, warum? Das zahlt mein Verlag viel Geld für. Aber die das irgendwie, keine Ahnung, die das irgendwie ja auch so ein bisschen degutant finden. Also quasi das, was der Masse gefällt, was sich gut verkauft, ist damit automatisch irgendwie auf eine Art abgewertet. Und das finde ich irgendwie interessant. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch den Schmerz von vielen Autorinnen und Autoren, wenn halt die großen Buchpreise vergeben werden, dass man da überhaupt gar nicht irgendwie auch nur in Frage kommt, da eingereicht oder wahrgenommen zu werden. Das meine ich mit diesem großen Enttäuschungsfeld, dass da irgendwie sich auftut.
Ich glaube, dass gegen diese Enttäuschung wirklich dann langfristig nur das hilft, was eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, so ein bisschen beobachten und voraussagen, nämlich, dass diese Unterscheidung sich einfach weiter auflöst. Und ich fand auch gerade interessant, also was du jetzt auch nochmal gesagt hast, wir haben über diesen Dünkel gesprochen und auch über dieses Herabsehen und das Abknibbeln von Bestseller-Aufklebern und so weiter.
Man muss kein Mitleid haben mit Bestseller-AutorInnen.
Auch ein bisschen, nicht, aber ein bisschen Mitleid. Aber also zwei VerlagslektorInnen, mit denen wir gesprochen haben, haben auch nochmal ausdrücklich die Rolle von Bookstagram und Buchtalkerinnen, vor allem Frauen, aber auch Männern, die das machen, hingewiesen, die halt dann doch eher einen individuellen Zugang zu Büchern haben und die durchaus, die eben manchmal reine Unterhaltungsliteratur durch einen speziellen Zugang, den sie dazu finden oder eine besondere Begeisterung, die sie packt, vielleicht auch eine biografische Parallelen, keine Ahnung, die weit über das hinausgeht, was man dem Buch vielleicht inhaltlich zutraut, die dadurch ein Buch anders wahrnehmen und auch anders einem Publikum nahebringen können als nur unter dem Unterhaltungssiegel und gleichzeitig aber auch als literarisch vermarktete Texte dann plötzlich eher über Identifikation mit einer Hauptfigur oder Begeisterung für einen Plot oder für eine inhaltliche Thematik oder so auch jenseits der Kategorie Literatur präsentieren. Also da gibt es irgendwie eine große Bewegung, die dafür sorgt, dass diese Kategorien aufgelöst werden. Und dann haben wir beide ja durchaus, finde ich, auch das Glück, dass wir in Verlagen oder in Verlagsprogrammen erscheinen, du bei DTV und ich bei bei BTB, die zumindest ja so in der Gestaltung und auch so in ihren Programmen jetzt nicht so eine, klar, es gibt auch bei DTV eine Unterscheidung, aber ich finde es jetzt nicht so eine krasse Unterscheidung. Mhm. Und bei BTB zum Beispiel ist es ganz klar Programm, dass bei Luchterhand, was auch dazugehört, da erscheinen die literarischen Titel, aber bei BTB erscheint beides so nebeneinander und man will wirklich auch da so das ganze Zwischenspektrum ohne allzu krasse Unterscheidung und so weiter abbilden. Und das führt dann vielleicht bei der Buchzuordnung in der AGB zu krassen Urteilen. Aber ich finde es ja total gut. Also das finde ich eigentlich richtig schön, wenn es so aktive Bemühungen in Verlagsprogrammen, Rowohlt 100 Augen zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Also wenn ganz aktiv daran gearbeitet wird, das alles aufzulösen. Mhm.
Ja, oder ich meine, es gibt ja auch so Verlage wie, sagen wir mal, Diogenes, die halt schon aus Prinzip mit einer sehr literarischen Aufmachung Unterhaltungsromane verkaufen.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja auf eine Art gar nicht so neu, diese Unterscheidung einfach nicht mehr so erkennbar zu machen.
Aber es ist schon, also ich würde, ja, es scheint, wenn, dann bewegt sich da auch wirklich mit gletscherartiger Langsamkeit. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein gutes Bild ist, wo die Gletscher jetzt so unfassbar rapide abschmelzen. Also mit gletscherschmelzender Geschwindigkeit, davon kann keine Rede sein, weil ich erinnere mich, dass einer der herausragendsten Protagonisten dieser ganzen Debatte war natürlich kurz zu Beginn des 19. oder 20. Jahrhunderts Michael Ende mit der unendlichen Geschichte, der wahnsinnig darunter gelitten und ganze Bücher darüber geschrieben hat, dass sein Buch als Jugendunterhaltung, als Kinderbuch und Unterhaltung in seinen Augen abgewertet worden ist und vom Feuilleton nicht wahrgenommen worden ist. Und das ist wirklich, Schrödi, wie lange ist das her? 40 Jahre oder so?
In der Tat. Ja, das ist interessant. Das wusste ich nicht, dass er darunter gelitten hat, weil es in meinen Augen so eindeutig Kinder- und Jugendbücher sind. Und das ist ja was Tolles. Also ich meine, es gibt ja nichts Fantastischeres, als ein gutes Kinder- und Jugendbuch zu schreiben. Was will man mehr? Wieso? Wo liegt die Abwertung? Das frage ich mich dann.
Ja, noch sein Buch danach, es hat so einen ganz langen, unaussprechlichen Titel, war als Märchen verklausulierte Abrechnung mit Marcel Reich-Ranicki, der sich geweigert hatte, sich mit dem Satz zum Phänomen Michael Ende äußere ich mich nicht. Diese ganze Art von Literatur und das Buch Die unendliche Geschichte, ja, man muss sagen, abgewertet hat, wobei man ja auch einfach sagen kann, er äußert sich halt nicht dazu, ja, dann halt nicht. Also ja. Es muss schon auch, glaube ich, ich bin der Kränkungsfrage ausgewichen und ich weiche ihr auch weiterhin aus, wahrscheinlich, weil ich mein in meine Persönlichkeit integriertes bildungsbürgerliches Dünkeltum irgendwie verleugnen will. Ich glaube, der Weg führt dann am Ende seit über 40 Jahren auch nur darüber, dass es einem egal ist und dass man sich selber irgendwie gerade macht und dass man das Selbstbewusstsein hat, das, was man schreibt, genau so, wie man es gemacht hat, gut zu finden. Aber das, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir ja nicht 127 Folgen oder so füllen können.
Das Ding ist halt sozusagen dieser dem Autor, der Autorin innewohnende Wunsch, irgendwie von den Göttern des Feuilletons bemerkt zu werden. Das kann natürlich auch total nach hinten losgehen, weil man kann ja von den Göttern des Feuilletons bemerkt werden, aber vielleicht nicht so, wie man sich das erhofft, sondern man kann halt auch einfach komplett vernichtet werden von diesen Leuten. Ja, auch auf Basis, also damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nicht total fundierte Literaturkritik gibt, die das quasi sehr gut belegen kann, aber es ist ja manchmal auch einfach auf Basis von persönlichen Befindlichkeiten oder von persönlichem Geschmack werden Bücher da halt aber auch einfach verrissen, schlecht besprochen. Und was hat man dann gewonnen? Also dann findet man da statt, aber ja, im Zweifel nicht so, wie man sich das erhofft hat. Deswegen, ich finde da lieber erst gar nicht statt. Also und zwar in keiner Art und Weise. Ich freue mich total, wenn in der Landlos steht, dass mein Buch super ist. Und das führt halt dazu, dass sehr viel mehr Leute es kaufen als ein Verriss in der FAZ, sagen wir mal so.
Ich glaube auch, dass es hin und wieder tatsächlich ein Problem ist, wenn man dann Verrisse liest, dass es sich unter Umständen um Bücher handelt, die auf Grundlage dieser vielen Entscheidungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die erst in der Agentur, dann im Verlag, dann vielleicht sogar nochmal im Lektorat, dann wird ja unter Umständen, das wir beide kennen auch Fälle, wo Bücher noch von unterhaltsam, anspruchsvoll zu literarisch unterhaltsam hochverpackt worden sind vom Vertrieb, wirklich im allerletzten Moment. Das heißt, wenn dann aber ein Buch als literarisch hochverpackt wurde, was eigentlich vielleicht gar nicht Literatur sein wollte oder sein kann, dann aber eben im Feuilleton quasi auftauchen muss, weil es Literatur, weil es Spitzentitel im Literaturprogramm eines großen Verlages ist. Das kann dann eigentlich auch nur zu Kategorieurteilen führen, die dem Buch gar nicht mehr angemessen sind. Und damit, ja, absolut.
Ja. Das, und deswegen, careful what you wish for, würde ich immer denken.
Ich mache mir einfach wirklich Sorgen, dass das ist tatsächlich auch mein, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Geltungsdrang ist, weil ich selber würde gerne eigentlich da mich raushalten. Aber ich hab halt immer Sorgen, dass meine Bücher nicht die LeserInnen finden, die Bücher wie meine Bücher suchen. Aber das Problem werde ich, glaube ich, auch über irgendwelche kategorialen Zuschreibungen oder so nicht lösen können. Das ist vielleicht einfach auch ein, weiß ich nicht. So wie ich mir früher immer Sorgen gemacht habe, wenn alle meine Stofftiere nicht richtig versorgt waren, bevor ich zu Bett gegangen bin. Oh. Ist vielleicht einfach auch. Ging dir das nicht so?
Ich war nicht so ein Stofftier-Girl. Ich hatte.
Was?
Ja, nee, wirklich nicht. Also,
echt nicht?
Ich hatte als Kind einen Stoffhund, Schnuffi. Und
Schnuffi? Ja. Oh wow, da hast du aber früh Mittagspause gemacht. Also da haben die Leute von Neuseeland sich wirklich mehr Mühe gegeben. War das ein Hund?
Entschuldigung mal bitte, ich war drei. Okay. Ja, es war ein Hund, es war ein Boxer. Es war ein echt extrem hässliches Kuscheltier, muss man sagen. Aber ist oh egal. Gott. Den hatte ich, der war dann halt irgendwann, war der irgendwie verschwunden und danach hatte ich, glaube ich, nicht mehr so viele Kuscheltiere. Ich war echt nicht so ein,
Moment so ein mal. Und dass der verschwunden war, ist nicht das eines der zentralen Ereignisse deiner Kindheit?
Nee, wirklich nicht.
Wow. Okay, also meine Schwester und ich waren wirklich von Kuscheltieren auf eine Art besessen, also ich habe ja für die, ich bleib jetzt einfach bei dem Wort Kuscheltiere, wir haben es damals neutraler in West-Berlin, wir haben es einfach Stofftiere genannt. Ich habe für die Stofftiere meiner Schwester eine Zeitung gemacht, den Tierboten. Oh. Und wir haben wirklich, also ich weiß, dass mein Vater einmal fluchend, da haben wir Ferien auf der Insel Fehmarn gemacht, die damals, glaube ich, noch nicht durch eine Brücke, sondern nur durch eine Fähre erreichbar war. Und wir waren definitiv schon auf dem Festland und möglicherweise sogar schon auf der Bundesstraße 5 nach Berlin, als meine Schwester festgestellt hat, dass sie einen ihrer drei liebsten Stoffhunde im Ferienhaus vergessen hat und mein Vater ist wirklich umgekehrt und zurückgefahren und wir haben dieses Tier geholt und diesen Stellen, das ist interessant, ja, nee, und ich hatte...
Mal, meine Kinder haben sich auch nicht für Stofftiere interessiert, ich habe den natürlich ohne
welche
gekauft, weil es sich irgendwie so gut eignet, als Geschenk für Kinder hatten die natürlich unendlich viele große und kleine und dolle Stofftiere, aber es hat sie, außer dass es sozusagen ihren Schlaf abgepolstert hat, hat es sie nicht groß interessiert.
Ja, es ist echt interessant. Ich hatte wirklich, also meine Stofftiere hatten so eine bestimmte Sitz- bzw. Liegeordnung. Und es gab natürlich Plätze, die besser waren. Und da musste also dann auch tatsächlich rotiert werden, damit also die Tiere, die weiter unten am Fußende waren, damit die dann im Laufe der Woche auch mal hochgekommen sind zu ihrem, in die Nähe ihres Schöpfers, also quasi ich. Und wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich da aufgestanden und habe das Licht angemacht und habe die Tiere umgruppiert. Und das ist auch das Verhältnis, ehrlich gesagt, zu meinen Büchern. Und das führt mich an den Anfang unseres Podcasts, weil ich doch denke, dass ich mich vielleicht doch noch mal so mehr engagieren sollte im Bereich der ja so Textschulung, vielleicht auch Lektorat und vielleicht auch Stoffentwicklung. Mhm. Und das würde ich dann, vielleicht würde ich meine Firma Stofftier nennen. Weißt du, ich bin dann das Stofftier.
Wow, Till, wirklich.
Mensch, also, Alina.
Ich verneige mich.
Ich gehe jetzt gleich noch zu Neuseeland.
Du möchtest mich schon abbinden, aber ich muss noch eine brutale Wahrheit loswerden. Das ist die, mir Tim Sonderhüsken ja auch noch mit auf den Weg gegeben hat. Das ist natürlich was, was wir irgendwie wissen, aber es von jemandem, der halt im Verlag arbeitet, nochmal so schwarz auf weiß zu hören, ist natürlich auch nochmal brutal. Am Ende, das Allerwichtigste, es ist vollkommen egal, in welchem Programm das Buch läuft oder wie das verpackt ist. Das, was den Erfolg eines Buches ausmacht und die Frage, ob es seine Leserinnen und Leser findet, ist die Frage, wie viel tut der Verlag für das Buch? Wie viel Marketingbudget geht da rein? Wie viel Zeit nimmt sich der Vertrieb, also die VertreterInnen, vor allem in den großen Buchhandelsketten, den sogenannten Key-Accountern, um ein Buch vorzustellen? Welchen Platz hat es im Programm? Ist es Spitzentitel oder nicht? Und wie viel Geld wird aufgewendet, um zum Beispiel bei Thalia dafür zu sorgen, dass Bücher auf einem bestimmten Tisch landen oder in der unsere besten Wand oder wie auch immer? Das sind ja alles quasi gekaufte Plätze. Und das macht am Ende einen nicht unerheblichen Teil der Erfolgsaussichten eines Buches aus. Wie viel tut der Verlag dafür, dieses Buch erfolgreich zu machen? Das ist leider. Du hattest so einen schönen Abbinder jetzt, aber ich habe das alles wieder kaputt gemacht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch nochmal und vielleicht auf eine Art. Es ist irgendwie auf der einen Seite enttäuschend, aber auf der anderen Seite vielleicht auch tröstend, wenn man weiß, dass ganz oft diese Dinge einfach Marketingentscheidungen sind und nichts, gar nichts mit der Literarizität oder der Qualität oder was auch immer eines Buches zu tun hat.
Und ich bin hundertprozentig dankbar, dass du diese zentrale Sonderhüsken-Passage noch zitiert hast. Und das bedeutet natürlich auch, vielleicht hängen wir uns, AutorInnen, uns oft, wenn wir es denn tun, an diesem Thema Unterhaltung versus Literatur und so weiter auf, weil klar, das schlägt sich natürlich in der Gestaltung des Buches vor allem nieder, im Cover und in der Art, wie das Buch aussieht. Und das ist sozusagen die einzige Marketingmaßnahme, die nichts kostet, weißt du, die den Verlag wirklich gar nichts kostet, zu entscheiden, ob das Buch eher Richtung Literary Accessible, Commercial, Upmarket Commercial, was weiß ich, gestaltet wird. Und das ist also die Marketingmaßnahme, man kann ein Buch nicht gestalten. Insofern ist es die einzige Marketingmaßnahme, die immer stattfindet. Und vielleicht hängen wir uns deshalb daran so auf.
Ja,
danke für die Einordnung, Tim.
Ja, danke überhaupt allen, die
die
dazu beigetragen haben, dass wir diese Folge machen konnten. Endlich mal was mit Recherche.
Und ich sage, also die Recherche ist noch nicht abgeschlossen, ich bleibe dran und wenn wir nicht von der AGB insgesamt hören, werde ich bis zu einer der nächsten Folgen da persönlich nochmal nachfragen.
Ja, und sonst suchst du dir einfach einen schicken neuen Titel aus für die AGB und dann wird die umbenannt, dann heißt sie nicht mehr Amerika-Gedenkbibliothek. Sondern Franzis Bücherkiste oder irgendwie sowas.
Ich glaube ehrlich gesagt, der Name Amerika-Gedenkbibliothek hängt eher am seidenen Faden. Ja,
naja gut, kommt drauf an, wem wir jetzt gedenken.
Ja, stimmt.
Das hast Gedenken du recht. Wird vielleicht.
Ja, ich wollte jetzt hier auch nicht nochmal, so weltpolitisch werden. Gegen Ende.
Mensch, du bist ja schon im Zentrum Deutschlands, am Nabel der Welt. Du wirst dich weiter in Wiesbaden aufhalten und ich wünsche dir alles Gute dafür.
Dankeschön.
Und zu sagen, viel Glück.
Ja, und drück mal, genau. Also ist durchaus der Film Danowski Neun Auge läuft im Wettbewerb und ich weiß nicht genau, ah doch, es ist ganz lustig, es gibt eine.
Hol den Pott, bring ihn heim.
Es gibt, ja, den wird sicherlich die Produktionsfirma bekommen. Warte mal ganz kurz, ich habe es hier irgendwo, wie ist denn das nochmal? Es gibt eine sehr schön gestaltete Trophäe, habe ich gelesen, und 1000 Liter. Ich vermute, es handelt sich um 1000 Liter Riesling oder irgendwie sowas.
Wow. Ja, auch da würde ich sagen, viel Glück.
Dankeschön.
Viel Glück.
Und wir sehen uns und alle anderen spätestens am 2.
Am
2. April. Und darauf
April.
Freue ich mich sehr.
Ja, und vielleicht packst du den Link, wo man sich die Karten besorgen kann, auch noch in die Shownotes.
100 Pro.
Sehr schön.
Alles Gute, Alina.
Alles Gute für dich. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.